Mundwegradio. Ehrensache. Wie funktioniert eigentlich Landwirtschaft?
Ich weiß es noch, dass Leute wirklich wannenweise gepflückt haben, waschwannenweise. Aber die Zeiten sind lange vorbei.
Wir hatten also neulich mal so eine Situation, da brachte sich jemand einen Stuhl mit und setzte sich in die Erdbeerreihe und fing einfach an zu essen. Das ist einfach eine Unverschämtheit.
Dann bin ich dann aufs Feld gefahren und habe da ein bisschen rumgemault. Und dann hatte ich plötzlich 15 oder 20 weinende Frauen da auf dem Feld.
Oh Gott.
Den Tag ist auch gar nichts mehr gelaufen. Die haben mich dann auch nicht mehr angeguckt.
Hi und herzlich willkommen zu Ehrensache. Mein Name ist Eva Schulze-Gabrechten und in diesem Podcast gehe ich alle vier Wochen einer spannenden Frage aus der Landwirtschaft nach. Also für mich schmeckt nicht so wie der Sommer wie frische Erdbeeren. Ich liebe Erdbeeren, egal ob jetzt pur, im Müsli, im Joghurt oder als Spaghetti-Eis mit Erdbeeren. Das ist mein Favorite. Ich muss aber auch ehrlich sagen, dieses Jahr habe ich mir schon das ein oder andere Schälchen verkniffen. Knapp 5 Euro kostet die Schale aktuell im Supermarkt. Da sind ja so 500 Gramm Erdbeeren immer drin. So viel wie noch nie. Vielleicht habt ihr es auf Social Media auch schon gesehen. Es gibt inzwischen sogar einen eigenen Hashtag dafür, Berry Rich. Das beschreibt dann Menschen, die so reich sind, dass sie sich jeden Morgen zum Beispiel frische Erdbeeren auf ihr Oatmeal oder ihren Porridge leisten können. Warum ist die Erdbeere inzwischen so teuer? Jedenfalls die heimische. Und was hat die Diskussion um den Mindestlohn damit zu tun? Ihr habt es vielleicht mitbekommen, in den letzten Tagen ging es ja da auch vor allem darum, ob Erntehelferinnen und Erntehelfer in Deutschland vom Mindestlohn ausgenommen werden sollten, um Obst- und Gemüsebauern in Deutschland zu entlasten. Um Antworten auf meine Fragen zu bekommen, habe ich mich mit Landwirt Arne Korn getroffen. Er baut in Welver-Einecke auf einer Fläche von 30 Hektar Obst an, zum Beispiel Himbeeren, Brombeeren, Äpfel und natürlich Erdbeeren. Was zahlt er seinen Erntehelfern und warum verlangt er seit kurzem 2 Euro Eintritt auf einigen seiner Selbstpflückfelder? Das hört ihr in dieser Folge. Übrigens, ich habe dieses Mal so ein bisschen anderes Format gewählt. Das hatte verschiedene Gründe. Es ist jetzt eher so ein klassisches Interview, nicht wie sonst eine Reportage. Ein paar Mal gehe ich auch dazwischen ins Interview, weil ich nachträglich nochmal was recherchiert und rausgefunden habe. Ich bin mal gespannt, was ihr dazu sagt. Ich würde mich freuen, wenn ihr mir eine Rückmeldung gebt, wie euch das Format so gefällt, was ihr davon haltet vielleicht. Und ja, ich hoffe natürlich, ihr nehmt die ein oder andere Sache mit. Habt Spaß und jetzt geht's los. Hallo Herr Korn, herzlich willkommen bei Ehrensache.
Ja, grüße Sie.
Schön, dass Sie da sind. Herr Korn, ich würde gerne mit ein paar kurzen Entweder-Oder-Fragen starten.
Okay.
Erdbeeren oder Himbeeren?
Für mich persönlich Himbeeren.
Tatsächlich?
Ja, also ich mag lieber Himbeeren oder Brombeeren anstatt Erdbeeren, aber wir bauen natürlich viele Erdbeeren an.
Dann gucken wir nochmal auf die Erdbeeren, wenn Sie die essen, pur oder mit Sahne?
Nur pur.
Okay. Sonnenaufgang auf dem Feld oder Feierabend im Schatten?
Beides. Ich genieße beides. Also Sonnenaufgang morgens um 4:30, wenn ich hier anfange, hat schon was. Und ja, abends einen Feierabend genieße ich natürlich auch.
Schön rot oder schön süß? Was ist wichtiger bei der Erdbeere?
Beides. Also sie muss rot sein, möglichst dunkelrot, also eine gewisse Rotfärbung je nach Sorte. Aber eine Süße muss sie auch haben. Aber die Süße beeinflussen wir eigentlich nicht, sondern das Wetter, die Sonneneinstrahlung. Das heißt, Photosyntheseleistung ist ganz wichtig, das ist Zucker. Die Pflanze lagert halt Zucker ein, wenn die Sonne scheint. Und wenn es trüb und dunkel ist, dann nimmt die Pflanze sich aus der Erdbeere den Zucker als Reservestoff.
Ah, okay. Je mehr Sonne, desto süßer die Erdbeeren.
Das ist so.
Dann haben wir dieses Jahr gute Chancen.
Dieses Jahr schmecken die Erdbeeren hervorragend.
Käfer im Beet oder Kunde im Beet? Was ist schlimmer?
Beides. Also Kunde im Beet, wenn er selbst pflückt und sich dementsprechend benimmt, gerne, kein Problem. Der Käfer in der Erdbeere macht uns schon ein Problem, aber wenn er nur im Beet ist, ist das kein Thema. Dann darf er da gerne überleben oder leben.
Sie bieten ja auch Felder zum Selbstpflücken an.
Ja.
Und wir haben da im Vorgespräch mal kurz drüber gequatscht. Sie sagten, manche Leute übertreiben es mit dem Naschen. Wie ist das?
Ja, das gibt es auch. Wir hatten also neulich mal so eine Situation, aber das war in Hamm. Da brachte sich jemand einen Stuhl mit und setzte sich in die Erdbeerreihe und fing einfach an zu essen.
Wie? In den Mund direkt, die ganze
direkt
Zeit?
Direkt. Ja, wir nehmen, in Hamm ist das so, dass wir da 2 Euro nicht Eintritt nehmen, sondern wir nehmen grundsätzlich 2 Euro pro Person. Das wird dann verrechnet, wenn die mindestens 1 Kilo gepflückt haben.
Ah, okay.
Und er war dann der Überzeugung, er hat die 2 Euro bezahlt und könnte jetzt so viel essen, wie er wollte.
War er dann einsichtig, oder?
Nicht wirklich. Aber das habe ich auch selber nicht mitgekriegt. Das machen dann die Mitarbeiter. Das ist eine Situation, was auch ganz schwierig ist, sind oftmals ja so Großfamilien, kommen dann mit 19 Leuten und stürmen dann in die Erdbeerplantage. Und wenn wir dann sagen, halt, stopp, erstmal 2 Euro pro Person, deswegen machen wir das auch. Jeder zahlt 2 Euro. Dann drehen die oft wieder um, aber die gehen da nur rein, um zu essen.
Wie viel Naschen ist denn okay?
Wenn jemand ein Kilo Erdbeeren pflückt, kann er 10 Erdbeeren essen. Das ist uns egal. Ne? Das spielt keine Rolle. Das wollen wir auch nicht verhindern. Wir wollen das auch nicht kontrollieren. Aber dieses sich einfach auf ein Erdbeerfeld begeben und nur zu essen und dann wieder rauszugehen, das ist einfach eine Unverschämtheit.
Also im Campingstuhl, das ist schon Next Level.
Das, sich da einen Campingstuhl aufzubauen. Das war jetzt wirklich die Krönung.
Eieiei. Aber kann man sagen, die meisten sind ordentlich?
Nein, das sind Einzelfälle. 99% unserer Kunden, speziell hier in Eineke, das ist eine Dorfbevölkerung, Landbevölkerung.
Man kennt sich.
Ja, das noch nicht mal, aber das läuft alles ordentlich ab hier. Überhaupt kein Problem.
Seit wann sind Sie eigentlich im Erdbeergeschäft, Herr Korn?
Die ersten Erdbeeren gepflanzt haben wir 1991. Aber dann eben typischen Feldanbau, Flachfeldanbau. Wir das eigentlich auch immer noch betreiben, aber mittlerweile eben auch anders.
Ja, ich durfte mich hier gerade ja schon ein bisschen umgucken und das kommen wir gleich nochmal drauf. Finde ich total faszinierend, wie viele verschiedene Methoden es da im Moment gibt. Wie sind Sie denn dann zu den Erdbeeren speziell gekommen?
Wie bin ich dazu gekommen? Eigentlich, ich hatte mir überlegt, was macht man mit so einem kleinen Betrieb und bin dann irgendwie auf den Obstbau gestoßen. Zuerst haben wir ein paar Äpfel gepflanzt, aber ich fand immer, Erdbeeren gehören einfach auch dazu, weil es ist zwar eigentlich kein Obst, es ist eine Nuss, weil das wissen viele nicht. Diese kleinen gelben Nüsschen auf der Erdbeere, das sind eigentlich Nüsse und die Beere an sich ist eigentlich nur das Reservoir.
Wie? Also das ist so die Hülle für die
Kern? Die Hülle für die Pflanze, also als Energiereservoir. Nicht für uns zum Essen gedacht, das hat die Natur nicht so eingerichtet. Wir haben das dann nur, haben gemerkt, ach, das Reservoir schmeckt ja nicht schlecht, weil da ist ja viel Zucker drin.
Und essen den Nüssen alles weg.
Nein, den Nüssen nicht, der Pflanze. Ne? Aber das ist eigentlich eine Nuss, die Erdbeere. Die gehört zur Gattung der Nüsse.
Und wie viele Erdbeeren haben Sie inzwischen? Also wie viele bauen Sie an?
Nicht mehr so viel. Wir haben früher mal deutlich mehr angebaut, aber der Verkauf ist doch durch das gestiegene Preisniveau rückläufiger geworden. Also früher haben die Leute doch deutlich mehr auch eingekocht und eingemacht und Marmeladen gemacht. Mittlerweile ist die Erdbeere ja eigentlich nur zur Naschfrucht oder zur Essfrucht geworden. Dass man das verarbeitet, das wird immer weniger.
Seit wann, würden Sie sagen, hat sich das so verändert?
Ach, das hat sich schleichend verändert. In den 90er Jahren, sagen wir mal, da war es noch sehr lukrativ, große Selbstpflückflächen. Da haben die Leute wirklich eimerweise gepflückt, aber das ist lange vorbei. Also man pflückt doch jetzt nur noch Schälchen für den direkten Verzehr. Klar, es gibt immer noch Leute, die auch Marmeladen machen, die da auch noch mal ein bisschen Menge pflücken. Aber ich weiß es noch, dass Leute wirklich wannenweise gepflückt haben, richtig waschwannenweise. Die Zeiten sind lange vorbei.
Wie viele Erdbeeren essen Sie so pro Saison, schätzungsweise?
Also ich esse täglich Erdbeeren, aber es ist nicht meine Lieblingsfrucht, muss ich ganz klar sagen. Weil ich muss immer probieren, weil wir mit unterschiedlichsten Sorten arbeiten. Mhm. Wie weit ist die reif, schmeckt die? Ich esse die ein oder andere lieber. Hier schmeckt intensiver, andere sehen super aus, ne? Haben eine Top-Optik, schmecken auch, aber haben, wenn sie den direkten Vergleich haben, haben die natürlich einen etwas anderen Geschmack.
Ne? Welche ist aus Ihrer Sicht die beste Sorte unter den Erdbeeren?
Also im Moment muss ich ganz klar sagen, ist es Marika und Malvina. Die sind im Moment reif, aber im Frühbereich ist es eine Flair, die ist super. Oder auch die Verdi, das sind auch Sorten, die wir anbauen. Finde ich, es hängt immer ein bisschen von der Witterung ab, ne? Was wir gerade für ein Wetter haben. Wenn wir hohe Photosyntheseleistung haben, dann schmecken die Erdbeeren, weil da wird halt viel Zucker eingelagert und Zucker ist ein Geschmacksträger.
Und woran erkennen Sie, jetzt ist eine Erdbeere perfekt?
Also einmal an der Optik, weil ich weiß, wie die Farbe aussehen muss von dieser Sorte. Ne? Dann ist die eben perfekt. Und wenn sie keine Verkrüppelung hat, ne, sie glänzt, ne, dann ist das für mich einfach ein schönes Bild.
Was mag denn eine Erdbeere gerne, wenn man jetzt das ideale Wetter für die Erdbeere zeichnet?
Ideal wäre für uns 25 Grad, ab und zu mal ein Schauerregen, aber keine Starkregenfälle. Also wenn ich mir das aussuchen könnte, wäre es so alle 2 Tage 5-6 Millimeter Regen und dann Nachttemperaturen von 10-15 Grad maximal. Das ist eigentlich das ideale Klima und jetzt reden wir über Tage mit 35, 39 Grad. Das ist für unsere Kulturpflanzen absoluter Stress.
Was können Sie denn dann machen im Anbau? Also ich meine, wir haben jetzt heute, locker über 30, Mittwoch soll es richtig heiß werden, an die 35. Was können Sie da als Bauer machen
Nicht ganz viel. Also wir können alles bewässern. Wir versuchen natürlich jetzt möglichst viel Wasser in die Bestände zu pumpen. Wenn die kein Wasser hatten unter den Füßen, ja, dann wird es zu Ausfällen kommen und zu Verbrennungen kommen. Also es ist schon ganz wichtig, dass zumindest von unten der Boden feucht ist. Ne?
Wir haben das ja uns gerade angeguckt. Ich finde das total irre. Ich kannte Erdbeeranbau bisher nur im Freilandanbau, also auf dem Feld. Und jetzt haben Sie diesen sogenannten, sagen Sie nochmal bitte?
Stellagenkultur.
So, Stellagenkultur. Das heißt, die stehen wie auf so hohen Böcken, die Erdbeeren. Was ist da der Vorteil?
Also das ist der geschützte Anbau im Folienhaus auf Stellage. Stellage ist einfach von der Arbeitshöhe ideal. Das ist auf 1,30 Meter, das heißt, Sie können alles im Stehen machen. Können im Stehen pflücken, ist aber halt auch viel Handarbeit. Mhm. Und dann im geschützten Anbau, da sind wir diesen Wetterkapriolen nicht ausgesetzt. Und das ist der Riesenvorteil beim geschützten Anbau.
Bei diesem Stellagenanbau haben wir ja gerade gesehen, die sind dann in so großen Zelten, sage ich mal, in so langen, über 100 Tunnel, Meter langen Tunneln, genau, aus so einem Zeltstoff.
Nee, das ist eine Folie.
Ah, eine Folie. Das heißt, es kommen nicht so leicht Insekten rein. Sie können natürlich bewässern. Sie haben, wenn es gewittert oder regnet, merken das die Erdbeeren nicht so doll. Aber ich stelle mir das für Sie auch deutlich aufwendiger und teurer vor. Ist das richtig?
Ja, ja, so ein Tunnel, der kostet schon richtig Geld. Wenn so ein Hektar Tunnelanlage liegt so bei 250.000 Euro. Das ist wie ein Stall. Sie müssen sowas über Jahre abschreiben und dann wird das über Jahre müssen Sie da halt ihre Ernten rausziehen. Das werden Sie nicht in einem und auch nicht in 5 Jahren erwirtschaften und auch nicht in 10. Das sowas ist, läuft über 20 Jahre. Das ist so. Und es ist ja auch immer wieder Reparaturen. Alle 5, 6 Jahre müssen die Folien ausgetauscht werden. Deswegen, Erdbeere ist schon eine recht teure Kultur. Und der Vorteil im geschützten Anbau ist aber auch, dass sie ganz viel mit Nützlingen arbeiten können. Gegen Schädlinge, also wie Spinnmilben, Tripse und alles, was da so kreucht und fleucht, Läuse. Im Tunnel verflüchtigen sich die Nützlinge nicht. Im Feldanbau ist es schon ein Riesenproblem. Dafür würden die sich verflüchtigen und dafür ist das einfach viel zu teuer. Auch eine Art von Pflanzenschutz, klar, aber ist eben biologischer Pflanzenschutz.
Ne? Das heißt, Sie setzen gezielt solche Tierchen aus?
Ja, die werden gezüchtet auch. Ne? Da gibt es extra Firmen für, die sowas züchten. Und dann gibt es eine Beratung, der kommt und wir gucken gemeinsam. Und dann setzen wir die gemeinsam ein. Und das sind Mitarbeiter.
So, ich melde mich einmal aus dem Off, denn an dieser Stelle habe ich total verpasst nachzufragen, was genau diese Nützlinge denn machen. Daher jetzt hier der kurze Nachtrag. Nützlinge fressen Schädlinge. Im Erdbeeranbau zum Beispiel der Blütentrips. Er saugt an den Erdbeerblüten und macht die dann kaputt oder beschädigt sie. Und deshalb setzt Arne Korn in seinen Erdbeerpflanzen zum Beispiel spezielle Milbenarten aus, die den Blütentrips gerne fressen und so die Pflanzen schützen, ganz ohne Chemie. Aber auch dieser natürliche Pflanzenschutz, der geht ganz schön ins Geld. Für diese Saison hat Arne Korn zum Beispiel gerade Nützlinge im Wert von 1.400 Euro gekauft.
Erdbeere ist eine teure Kultur, das muss man ganz klar sagen. Auch und speziell bezüglich der Handarbeit. Die Pflanzen müssen aufgeputzt werden, das heißt, es müssen Ranken geschnitten werden. Die schlechten Erdbeeren müssen mit rausgepflückt werden, weil sonst haben sie sofort Fäulnis oder sowas da drin. Das ist ganz wichtig. Also es ist schon sehr aufwendig.
Was heißt aufputzen?
Aufputzen heißt, dass sie alte Blätter und sowas wegmachen, dass die Pflanze wirklich offen steht und auch immer gut abtrocknen kann.
Ich habe in der Vorbereitung gelesen, dass die Erdbeere so als die Art Diva gilt im Obstanbau. Stimmt das?
So, ja. Also ist eine hochgradig empfindliche Pflanze. Gerade die Beere an sich, Starkregen, Hitze, all diese Wettereinflüsse, wenn sie der ausgesetzt ist, kann sie natürlich mit Verderb reagieren.
Wie viele Mitarbeiterinnen oder Mitarbeiter haben Sie denn hier aktuell?
Aktuell als Saisonarbeitskräfte, die in der Produktion sind, liegen wir, ich glaube, bei 25 oder 26. Und dann haben wir im Verkauf auch nochmal, aber die machen keine vollen Arbeitszeiten. Das sind dann so Verkäuferinnen, die eingestellt werden für die Verkaufsbuden. Müssten so 30 sein ungefähr. Und im Verkauf hier am Hofladen sind 5 feste Frauen eingestellt.
Das heißt, Sie haben an die 60 Mitarbeitenden?
Ja.
Und wo kommen die her und wie kommen Sie an die Mitarbeiterinnen und
also Mitarbeiter? Die in der Produktion, das sind überwiegend rumänische Leute. Wir haben noch ein polnisches Ehepaar, früher waren es ganz viele Polen, aber die sind mit uns alt geworden, die kommen nicht mehr. Im Moment sind es eben viele rumänische Leute, die Pflückarbeiten, also und die Pflegearbeiten machen. Ja, im Hofladen, das sind halt Deutsche und ansonsten die in den Verkaufsbuden. Manche machen das schon jahrelang. Die älteste ist, glaube ich, 82.
Ja. Wahnsinn.
Ja, also die freut sich jedes Mal, wenn es wieder Erdbeeren gibt. Setzt sich dann in die Bude und verkauft. Aber eben auch immer wieder neue. Das spricht sich rum. Wir machen Anzeigen und die Rumänen. Wir haben 4 Männer, die hier eigentlich fast ganzjährig sind, auch Rumänen. Und die besorgen die dann aus den Ortschaften. Das ist auch ganz wichtig, dass die sich alle irgendwo ein bisschen kennen, weil die leben ja letztendlich auch zusammen. Ne? Wir haben zwar mehrere Wohnungen, aber letztendlich ist es ja auch so ein, ja, wie so ein, ja, nicht wie ein Ghetto, aber es ist so, man lebt zusammen, arbeitet zusammen und da muss man sich auch schon verstehen und gut ist, wenn die Leute sich kennen.
Und wo wohnen die hier? Also stellen Sie die Wohnung?
Wir stellen die Wohnung. Wir haben zwei Häuser. In dem einen Haus sind drei Wohnungen drin und in dem anderen Haus sind zwei Wohnungen, also fünf Wohnungen im Schnitt wohnen, immer fünf bis sechs in einer Wohnung.
Ui, ja. Und dann mit Mehrbettzimmern oder?
Nee, maximal zwei.
Okay. In einem Zimmer. Wie läuft denn so ein typischer Arbeitstag im Moment für die Pflückerinnen und Pflücker ab? Wie kann man das sagen?
Ja, wir entscheiden das immer nach Temperatur. Also normalerweise fangen wir um sieben an, aber jetzt bei dieser Hitze hier fangen wir um fünf an. Das heißt, um fünf Uhr sind die Frauen auf dem Feld. Wir arbeiten aber heute, haben wir irgendwie nur bis halb eins gearbeitet. Mhm. Dann ist hier Feierabend. Und ansonsten, wenn wir um sieben anfangen, dann machen die meistens so zwischen acht und zehn Stunden. Das ist so mal. Und samstags mittags ist Feierabend und sonntags ist eigentlich auch immer Pause. Es sei denn, wir hatten eine regnerische Woche, dann ist dann auch mal so ein Regentag Pause und dann müssen wir zur Not auch mal sonntags arbeiten. Aber ist dieses Jahr noch nicht einmal vorgekommen.
Was mich interessiert, Sie haben das vorhin erwähnt, das ist so bei mir hängen geblieben. Früher waren es eher Menschen aus Polen. Ich kenne das auch noch von unserem Betrieb. Meine Eltern hatten ja auch einen Betrieb, dass wir immer Erntehelferinnen und Helfer aus Polen hatten. Gibt es einen Grund, warum die jetzt eher aus Rumänien kommen oder ist das Zufall?
Nö, in Polen hat sich entwickelt, ne? Das ist so. In Polen wird auch Geld verdient mittlerweile. Der Mindestlohn in Polen liegt, glaube ich, jetzt bei 7 Euro. Wir liegen im Moment bei 12,82. Früher war das so, dass die Leute dann, wenn die kamen, das Dreifache verdient haben hier im Schnitt. Und Polen ist auch wirtschaftlich wirklich auf der Höhe. Das muss man ganz klar sagen. Ist ein absolut aufstrebendes Land. Und die brauchen ihre Arbeitskräfte. Und Erdbeerpflücken ist ja auch kein Spaß. Ne? Das ist schon harte Arbeit. Und in Rumänien liegt der Mindestlohn bei 3,50 Euro, glaube ich, oder so. Und dann ist das für die Leute natürlich schon lukrativ, hier für 12,82 oder nächstes Jahr für 13,90 hier zu arbeiten.
So, ich nochmal kurz. Ich habe das nach dem Interview nochmal nachgeschaut. Das hatte ich jetzt so nicht auf der Pfanne. Also aktuell liegt der Mindestlohn in Rumänien tatsächlich einen Tacken höher, je nach Umrechnungskurs, bei ungefähr 4,40 Euro pro Stunde. Damit gehört Rumänien aber trotzdem nach wie vor zu den Ländern mit dem geringsten Mindestlohn in der EU. In Deutschland ist der knapp dreimal so hoch. Es bleibt also dabei, dass ein Job in Deutschland für viele Menschen aus Rumänien sehr attraktiv ist.
Pflückerinnen sind überwiegend Frauen, ne?
Ach so.
Also pflücken tun überwiegend Frauen bei uns. Aha. Und ja, die tragen halt zum Familieneinkommen bei.
Das heißt, die Männer arbeiten in Rumänien und die Frauen
in Rumänien oder oftmals aber auch irgendwo in der Welt. Ne?
Wie läuft denn die Verständigung von Ihnen als Chef mit den Pflückerinnen zum Beispiel? Sprechen die ein bisschen Deutsch oder sprechen sie etwas Rumänisch? Wie läuft das?
Also wir haben ja ein polnisches Ehepaar. Die haben Vorarbeiterfunktionen. Die haben sich natürlich in den letzten Jahren hier auch so ein bisschen mit den Rumänen auseinandergesetzt. Die sprechen ein bisschen Rumänisch. Also es gibt so ein Mischmasch. Die verstehen sich da eigentlich. Und unsere rumänischen Männer, die hier fest angestellt sind, die sprechen alle Deutsch. Die haben in den letzten Jahren ja eigentlich wirklich gut Deutsch gelernt. Also man kann sich da verständigen. Und sollte es irgendwelche Probleme gehen, geht das über die Männer als Dolmetscher. Eigentlich das meiste kann man dann erklären, indem man vor der Kultur steht und sagt, mach das bitte so. Und, das ist ganz wichtig. Oder auch in Englisch. Ne? Es gibt auch schon die jungen Frauen, die sprechen auch schon ein bisschen Englisch.
Und sind das immer dieselben oder die gleichen Personen, die kommen zum Pflücken und arbeiten oder wechselt das durch?
Wie ist das wechselt Ihnen? Schon. Aber wir haben schon auch einen Teil, einen festen Stamm, die schon jahrelang kommen und wo man sich auch kennt. Aber es kommen auch immer wieder mal ein paar neue. Einige kommen nicht mehr wieder. Das ist eben aus Altersgründen oder auch, weil sie einen anderen Job haben.
Ja.
Aber eigentlich kommen, sagen wir mal, 70% ist ein fester Stamm.
Und für wie lange bleiben die dann immer im Jahr?
Die bleiben im Schnitt 3 Monate, diese 70-Tage-Regelung. Andererseits, wir haben aber auch ein paar Frauen fest beschäftigt. Die sind sozialversicherungspflichtig beschäftigt, hier über 6 Monate. Da wir einen ganz intensiven Anbau haben, wir pflücken ja auch noch Erdbeeren im September und im Oktober. Und deswegen fragen wir vorher ab, wer möchte wirklich 6 Monate arbeiten. Und ich glaube, 6 Frauen sind sozialversicherungspflichtig beschäftigt. beschäftigt. Also wirklich von Anfang April bis Ende Oktober sind die hier.
Und fahren die zwischendurch mal in die Heimat oder bleiben
ja,
die eigentlich
auch? Ja, die fahren schon auch in die Heimat. Also die haben im Schnitt alle dann nochmal 14 Tage, 3 Wochen Urlaub, um einfach auch mal ein bisschen Luft zu holen. Die 3 Monate hier sind, die sind halt nur die 3 Monate hier, aber die längerfristig hier sind, die sind schon zwischenzeitlich auch mal 14 Tage, 3 Wochen weg.
Und haben Sie das Gefühl, dass Sie es auch schaffen, so ein bisschen hier was kennenzulernen oder geht es da echt nur um Maloche, Geld verdienen? Wie ist das?
Also eigentlich, wenn ich in einem anderen Land bin, dann möchte ich immer irgendwas sehen. Das wundert mich immer, dass die so wenig unterwegs sind. Also wir stellen auch Autos, wir haben mehrere Fahrzeuge, die können also am Wochenende, könnten die, was weiß ich, auch mal an die Möhne fahren. Aber es wird ganz wenig gemacht. Das Einzige, was die immer machen, ist, wenn Trödelmarkt ist. Also irgendwelche Schnäppchen schlagen.
Ja, und vielleicht ist man auch am Wochenende dann kaputt, ne? Wenn den ganzen Tag
das kommt natürlich auch dazu, aber andererseits... Um den Kopf frei zu kriegen, ist es nicht schlecht, auch mal was anderes zu sehen.
Das stimmt wohl. Stichwort Mindestlohn. Die Debatte ist ja gerade erst vor ein paar Tagen wieder hochgekocht. Aktueller Stand, die Mindestlohnkommission hat jetzt beschlossen, der Mindestlohn soll auf 14,60 Euro pro Stunde erhöht werden, ab 1. Januar 2027. Schrittweise, ne? Also nächstes Jahr.
2013,90.
Genau, und ja dann auf 14,60 Euro. Was bedeutet das für Ihren Betrieb?
Also das bedeutet natürlich eine extreme Kostensteigerung. Wir machen hier ungefähr so... Im Jahr liegen wir bei 40.000 Stunden, die wir hier arbeiten. Und wenn man dann nur von 12,82 Euro auf 13,90 Euro, das sind 1,10 plus Sozialleistungen und Lohnsteuern, das, was dazukommt, dann kann man schon mal eben so locker 2 Euro draufrechnen. Das heißt, die Leute werden ja auch nicht schneller dadurch. Es werden nicht mehr Erdbeeren gepflückt. Die Kosten der Pflanzen werden auch damit steigen. Die haben sich auch schon in den letzten Jahren die Preise verdoppelt. Und das heißt, die ganze Produktion wird deutlich teurer werden. Und das heißt, wir müssen es irgendwo umlegen. Ich kann Ihnen noch nicht genau sagen, wie viel es sein wird. Aber es wird bestimmt mindestens 20, 30 Cent pro Schale werden.
Jetzt hatte ja Joachim Ruckwied, der Präsident des Deutschen Bauernverbands, vorgeschlagen, man könnte eine Ausnahme machen für Saisonarbeiter, die vom Mindestlohn ausnehmen und ihnen stattdessen 80% vom Mindestlohn pro Stunde zahlen. Was halten Sie davon?
Fordern wir schon seit Jahren, um die Produkte, die wir hier produzieren in Deutschland, um eigene Produkte aus Deutschland ja kostengünstig oder zumindest so zu halten, dass wir weiter hier produzieren können. Wir geben gerade unsere komplette Eigenproduktion auf. Und wenn wir keine Eigenversorgung mehr haben mit bestimmten Waren, dann kann das ganz gefährlich sein. Ich erinnere nur an Corona. Plötzlich war jedes Land sich selbst der Nächste. Also Erdbeere ist jetzt nicht unbedingt essentiell, aber Gemüse finde ich zum Beispiel ganz wichtig, auch für die Ernährung. Jeder schreit danach, wir sollen mehr Gemüse essen, aber wir produzieren ja gar nichts mehr.
Ja, ich glaube ein Drittel im Moment haben wir Selbstversorgungsgrad.
Ja, aber dazu gehören auch Möhren, die sind maschinell geerntet. Aber Salate oder alles, was Handarbeit ist, ne, an Sellerie oder sonst irgendwas, ne, das kommt irgendwann alles nicht mehr aus diesem Land. Das ist ein Problem.
Was bekommen denn Mitarbeiter bei Ihnen im Moment pro Stunde?
Ja, 12,82.
Also den Mindestlohn, ne?
Und dann den Mindestlohn, ja, die Festangestellten natürlich mehr, aber ansonsten 12,82.
Jetzt gibt es natürlich auch Stimmen, die sagen, wir können jetzt nicht einzelne Arbeitskräfte vom Mindestlohn ausnehmen, das käme einer Ausbeutung gleich. Wie sehen Sie das?
Sehe ich nicht so, weil wenn die im eigenen Land arbeiten oder auch in anderen Ländern, verdienen die eben nicht dieses Geld, definitiv nicht. Und ich denke, wir müssen versuchen, dieses Land konkurrenzfähig zu halten. Das ist ganz wichtig. Ich glaube, wir müssen einen europäischen Lohn kriegen. Und wenn wir Länder haben mit 3 Euro Mindestlohn und andere Länder mit 14,60 Euro, das ist ganz klar, was dann passiert. Also Europa sollte ein Europa sein, ein Europa. Aber wenn wir uns alle auseinandersplitten und die Schere immer weiter auseinandergeht, dann wird sich das nie zu einem Europa entwickeln.
Wie läuft das eigentlich bei Erntehelfern? Was bekommen die inklusive und wie rechnet man das ab? Wie läuft das mit Essen? Machen die das alles selber?
Machen die alles selber.
Ah, okay.
Also die haben immer Küchen dabei, kriegen die 12,82 ausbezahlt und ich kriege von denen eine Miete für das Zimmer. Das ist alles inklusive Heizung, Wasser, Strom und alles, was dazu gehört.
Und die Häuser
sind hier? Ja, die sind hier rund am Betrieb. Ne? Die gehören zum Betrieb. Das sind Einfamilienhäuser, das ist jetzt nicht hier oder zwei Familienhäuser. Ne? Das sind richtige Häuser, also keine Containerdörfer oder sonst was. Ne? Bei uns wohnen die Leute schon wirklich im ganz normalen Haus. Waschmaschinen, Spülmaschinen in jeder Wohnung. Und, ne, das gehört einfach dazu.
Was ist Ihnen sonst noch im Umgang mit den Saisonkräften wichtig als Chef?
Dass ich, wenn ich morgens die Leute sehe und guten Morgen sage, dass keiner griesgrämig reinguckt. Das finde ich ganz wichtig. Und ich finde immer, so eine gewisse Freundlichkeit muss auf beiden Seiten sein.
Aber klappt gut?
Klappt eigentlich gut. Und wenn ich mal ein bisschen sauer bin oder Brast habe, das passiert auch mal, dann habe ich mir angewöhnt, erstmal um den Betrieb zu laufen und zu überlegen, könntest du eventuell auch eine falsche Anweisung gegeben haben? Können die das nicht verstanden haben oder sonst irgendwas? Und dann ist das meiste schon verraucht. Und dann Diplomatie ist alles.
Klingt, als hätte da auch so ein Reflexionsprozess stattgefunden über die Jahre.
Definitiv. Ich habe das mal einmal erlebt. Ach, da hatten wir zu wenig Erdbeeren und es klappte nicht so richtig. Die kriegten keine Mengen zusammen. Das ist bestimmt schon 25 Jahre her. Mhm. Dann bin ich dann aufs Feld gefahren und habe da ein bisschen rumgemault. Und dann hatte ich plötzlich 15 oder 20 weinende Frauen da auf dem Feld.
Oh Gott.
Habe aber am nächsten Tag Blumensträuße geholt und habe mich entschuldigt.
Gut.
Ja, und das ist so ein Ding, das vergessen sie nicht. Da habe ich gesagt, das ist absolut kontraproduktiv. Den Tag ist auch gar nichts mehr gelaufen. Die haben mich dann auch nicht mehr angeguckt, weil die waren richtig sauer. Das war sehr heilsam, muss ich ganz klar sagen. Und das möchte ich auch nicht wieder erleben und das darf auch nicht passieren. So Spontanaktionen sind dumm.
Also statt Blumen nachträglich lieber jetzt präventiv einmal um die Anlage laufen und einmal durchatmen.
Ja, durchatmen.
Ja, genau. Das ist wichtig. Das ist wichtig. Wir haben gerade schon mal das Thema Geld angesprochen. Natürlich kennen wir es auch aus Verbraucherperspektive. Jetzt dieses Jahr kommen wir an die 10 Euro das Kilo. Warum sind Erdbeeren wieder teurer geworden? Ja, noch teurer?
Durch die erhöhten Kosten, das ist das Problem. Ne? Die Pflanzen, die Pflanzkosten, die Substrate, Dünger, alles, was wir brauchen, ist 30%, 40%, 50% teurer geworden. Ne? Also Pflanzenpreise haben sich schon verdoppelt, das ist auch Handarbeit. Die Pflanzen müssen gerodet werden, müssen sortiert werden, müssen eingepackt werden. Das sind auch in diesen Betrieben arbeiten auch ganz viele Saisonarbeitskräfte, die das machen. Aber auch da sind die Löhne gestiegen, die Energiekosten für das Frieren der Pflanzen, die werden ja überwiegend eingefroren auch, die Pflanzen. Okay. Weil das sind Frigopflanzen, damit die auf Termin gepflanzt werden können.
Ach, die sind dann in so einer Schockstarre und werden aufgetaut?
Ja, die werden dann aufgetaut und werden dann gepflanzt. Das sind letztendlich Wurzelstöcke.
Ja.
Aber das muss ja auch alles gemacht werden. Die Energiekosten, ne? Alles steigt. Ne? Und dann, klar, irgendwo müssen auch diese Betriebe rechnen und müssen kalkulieren und müssen natürlich auch Gewinne generieren.
Was kostet aktuell eine Schale Erdbeeren bei Ihnen hier im Hofladen?
4,80 Euro.
Und wie viel davon bleibt bei Ihnen als Anbauer?
Das kann ich Ihnen nach der Saison sagen. Das kann ganz unterschiedlich sein. Also wenn wir ein Regenjahr haben, haben wir auch schon Verluste gefahren. Wir haben auch schon rote Zahlen geschrieben in diesem Betrieb. 23 war so ein Jahr, das war eine Katastrophe.
Und die letzte Saison, wie war die?
War schon besser. Aber 24 gab es auch immer noch mal wieder schwere Regenstauer und da haben wir auch solche Flückgänge gehabt. Dieses Jahr sieht es etwas besser aus. Ne? Wir haben jetzt dreimal hintereinander so einige Regenschauer, also schwere Regenschauer mit 20, 30, 40 Millimeter gehabt. Da haben wir dann auch immer wieder mal entsorgen müssen oder sanieren müssen. Das kostet mittlerweile ein Heidengeld, wenn Sie die Pflückerinnen da reinschicken müssen und die müssen 50% oder 60% Abfall pflücken. Das ist teuer.
Ja.
Und deswegen kann man eigentlich erst am Ende des Jahres sagen, was bleibt wirklich übrig.
Spüren Sie im Moment da auch Druck seitens der Kunden oder vom Einzelhandel? Wie ist das wegen des Preises?
Nö, eigentlich nicht. Die meisten Leute haben Verständnis dafür, weil die sagen ganz klar, wir möchten, dass solche Betriebe erhalten bleiben. Und ich denke, die Qualität ist auch eine andere, als wenn Sie die Erdbeeren aus Spanien kaufen oder sowas. Das ist einfach ganz was anderes. Ne? Das sind eben unsere regionalen Vorteile. Ne? Regionalität ist ja auch gefragt, ne? Muss aber auch bezahlt werden.
Sie haben ja gerade schon erwähnt, Erdbeeranbau ist sehr viel Handarbeit, ne? Sei es auf dem Feld, sei es aber auch im Anbau. Gibt es da im Moment so Innovationen, die vielleicht spannend sind, dass man sagen könnte, oh, vielleicht ist es doch irgendwann automatisiert? Wie ist das?
Es gibt die Möglichkeiten schon. Es gibt Pflückroboter mittlerweile.
Ah, okay.
Aber das ist nur für ganz große Einheiten. Das muss dann auch alles eine gewisse Struktur haben. Das heißt, das wird in großen Gewächshäusern wird das gemacht. Da müssen die Böden planiert sein, diese Pflückroboter. Da muss dann die ganze zusätzliche Logistik muss stimmen. Also ich glaube, so ein Roboter, was war das, irgendwie eine Dreiviertelmillion kostet?
Ei. Also geht es da dann auch eher wieder?
Der pflückt aber 24 Stunden. Der ersetzt ungefähr, also es geht jetzt nur ums Pflücken.
Ja, verstehe.
Die ganze andere Arbeit muss natürlich weitergemacht werden, auch in der Stellage. Der ersetzt ungefähr so 4 Leute, habe ich gelesen, und pflückt natürlich 24 Stunden am Tag. Aber wie gut das letztendlich ist, das muss ja alles gescannt werden, dann mit Sensorik und naja, das sind so Größenordnungen, die für uns einfach gar nicht in Frage kommen.
Das kommt für Ihren Betrieb nicht in Frage. Gibt es denn für Ihren Betrieb Ansätze, die Ihnen so, wo Sie sagen, oh, das könnte spannend sein, könnte uns helfen? Wie ist das?
Im Erdbeeranbau momentan noch nicht, nein. Ja, aber der Erdbeeranbau ist ja auch in Deutschland rückläufig. Wenn Sie das überlegen, wir hatten vor 20 Jahren 22.000 Hektar Erdbeeren und ich glaube, wir liegen jetzt bei 8 oder 10.000, also es hat sich halbiert. Ne?
Wahnsinn. Wollen Sie noch lange weitermachen? Wie ist das?
Das wird sich zeigen. Also im Moment fühle ich mich noch ganz fit.
Haben Sie Nachfolger?
Nicht wirklich. Aber ja. Schauen wir mal, was passiert. Im Moment bin ich ja noch ganz fit. Oder nicht ich, sondern wir beiden, meine Frau und ich. Ne? Weil das ist ein Familienbetrieb. Ohne meine Frau würde hier gar nichts laufen. Weil der ganze Hofladenbereich und so, das ist nicht mein Metier.
Das macht sie alles?
Das macht sie, die Lohnbuchhaltung, Buchhaltung. Ganz wichtig ist auch die Kommunikation. Jeder braucht irgendwo dann einen Ansprechpartner oder man muss bestimmte Dinge diskutieren. Ansonsten können Sie so einen Betrieb vergessen. Es geht nur in der Partnerschaft.
Da mussten Sie Ihrer Frau auch schon mal nachträglich Blumen schenken?
Nachträglich nicht, ich mache das häufiger.
Sehr löblich. Abschließend nochmal, wie sehen Sie so die Zukunft des Erdbeeranbaus in Deutschland? Wir haben jetzt natürlich schon einige Schwierigkeiten angesprochen. Ich habe gerade rausgehört, mit Roboter geht es da aus Ihrer Sicht auch hin mehr zu mehr Masse, also wenigen Riesenbetrieben oder wie schätzen Sie das ein?
Wird so kommen. Das ist wie in der gesamten Landwirtschaft. Es wird in Zukunft nur noch ganz große Betriebe geben, die dann für ein LEA produzieren, also für den Lebensmitteleinzelhandel, diese ganze Kleinstruktur, wie wir das sind, das wird sich irgendwann erledigen. Diese Betriebe werden sich auf den Erdbeerenbau spezialisieren, die bauen riesen Tunnel- oder Gewächshausanlagen, da pflücken dann irgendwann Roboter. So wird das kommen und das werden auch Sorten sein, die dann dementsprechend widerstandsfähig sind, vielleicht nicht geschmacklich unbedingt das Highlight, das weiß man nicht, das wird sich vielleicht noch finden. Aber wenn man die Ausbildungszahlen sieht im Obstbau, dann haben wir, glaube ich, jetzt, was habe ich neulich mal gelesen, ich meine, ich hoffe, das sind die richtigen Zahlen, nur noch 20 Auszubildende in ganz Deutschland.
Was? Ja. So wenige?
Ja, und wir hatten mal 4 Klassen. Das heißt so 130, 140 war normal.
Die Zahl wollte ich nochmal nachgucken und laut Zentralverband Gartenbau haben im letzten Jahr 60 Azubis eine Ausbildung im Obstbau begonnen, deutschlandweit. Zuletzt hat sich die Zahl der Auszubildenden leicht erhöht im Obstbau, sie ist aber insgesamt seit Anfang der 2000er Jahre rückläufig. Die Fachrichtung Obstbau ist unter den gartenbaulichen Ausbildungsberufen, da gehört zum Beispiel auch der Garten- und Landschaftsgärtner zu, tatsächlich am wenigsten gefragt. Es gibt natürlich aber auch Landwirte, die in den Job einsteigen. Arne Korn selbst zum Beispiel hat Agrarwirtschaft studiert und ist so zum Obstbau gekommen.
Wenn ich meine Arbeitsleistung sehe, ich bin jeden Morgen um 4:30 hier, wir beiden gehen dann abends um 7 Uhr nach Hause. Mit diesen Stunden, wir sind ein abschreckendes Beispiel für jeden, der sich irgendwo neu etablieren will. Da gehört schon eine gewisse Passion. Das macht auch Spaß. Schön, wenn man sieht, wie die Kulturen wachsen, wie man das so hinkriegt.
Und wie gut die schmecken, wir haben ja gerade mal probiert. Das ist wirklich lecker.
Das ist, aber dazu gehört eben aber auch ein gewisses Know-how. Es wächst nicht von alleine. Nichts wächst von alleine. Es sind alles Kulturpflanzen, die wollen gepflegt werden.
Wenn Ihre Erdbeeren sprechen könnten, was würden die über die aktuelle Saison sagen?
Also eigentlich haben sie sich bis heute, ja wie gesagt, bis auf diese paar Starkregenfälle wohlgefühlt. Ich weiß nicht, wie sie sich übermorgen fühlen, nach diesem, wenn das wirklich 39 Grad gibt. Das ist schon nicht nur grenzwertig, das ist schon weit über die Grenze hinaus. Also wir können nur alles versuchen, die möglichst die Böden feucht zu halten, damit genügend Wasser zum Assimilieren ist, zum Aufnehmen. Und schauen wir mal.
Was wird?
Was wird? Ja, wir können es eh nicht verändern.
Herr Korn, vielen, vielen Dank für das Gespräch und Ihre Zeit.
Gerne.
So, das war Folge 20 von Ehrensache. Krass, oder? Ein kleines Jubiläum heute. Wahnsinn, total schön, dass ihr schon so lange dabei seid. Und natürlich auch an alle, die neu sind. Herzlich willkommen. Ich würde mich total über ein Feedback freuen. Wie fandet ihr das Format? Folgt diesem Podcast gerne auf Instagram. Findet ihr unter Ehrensache mit AE und H geschrieben, _ Podcast. Und lasst gerne ein Abo oder eine Bewertung bei Spotify oder der Plattform eures Vertrauens da. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Hellweg Radio. Ehrensache. Wie funktioniert eigentlich Landwirtschaft?